Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Reinhard Göbel. Und gehe mit Ihnen heute in das berühmteste Stück aus Händels Oratorium The Messiah, der Messias, das Halleluja. Händels Messias wurde bis in die 1960er Jahre in Deutschland in deutscher Sprache aufgeführt, sodass man das verstehen konnte. Aber in den 60ern kamen die Schallplattenfirmen auf die Idee, eine Produktion in Originalsprache müsse eigentlich für die ganze Welt reichen. Und das bedeutet, dass wir dieses Oratorium in der fremden Sprache ein ganz klein wenig aus dem Ohr verlieren. Aber dieses Stück Halleluja, wenn man das einmal gehört hat, ist das also sozusagen auf der Platte ja genetisch im Menschsein eigentlich verankert. Und man wird das nie wieder vergessen. Und Halleluja, das war die englische Aussprache, Halleluja, die deutsche, und Alleluja, die italienische. Da sieht es jetzt auch nicht so schrecklich unterschiedlich. Das Stück steht am Ende des zweiten Teils dieses Oratoriums. Händel hat dieses Oratorium 1741 geschrieben, 1742 aufgeführt. Es ist in drei Teile geteilt, wobei der erste Teil die Prophezeiung des Messias und seine Ankunft in der Welt zeigt. Der zweite Teil dreht sich um die Passionsgeschichte. Und um das Wiederauferstehen Jesu, und diese Erzählung wird gekrönt mit dem Halleluja. Und der dritte Teil ist ein ganz klein wenig mehr auf uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also die Gewissheit, dass das prophezeite Heil eben durch Jesu Leidensgeschichte auch jeden Einzelnen von uns treffen wird. Wir kommen also zum Halleluja. Und es beginnt ja eigentlich sehr unscheinbar. Hm? Es beginnt ja irgendwie sogar senza ripieni. Das heißt, wenn wir ein großes Orchester haben, spielt eigentlich nur das kleine Orchester. Und man weiß gar nicht, was jetzt kommt. Pam, bim, bip, bip, ta, di, di, di. Wenn wir uns das jetzt langsam vorsingen oder auf der Zunge zergehen lassen, dann merken wir, dass da folgendes Gestalterisches drin ist. Langsam, 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 schneller. Di, 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 di. Papa, di, tam, pa. So, Chor und Streicher sind um einen halben Takt hintereinander versetzt, wenn sie einsetzen. Und dann machen die schon ein Streitgespräch. Bickedipp, dickedipp, 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 bipadipp, tam, tam. Händel wusste, dass symmetrische Taktordnungen besser für uns Menschen sind. Dass wir also 4 oder 6 Takte brauchen und 5 Takte immer einen unangenehmen Beigeschmack haben, den wir heutzutage kaum noch formulieren können, weil wir auch mit 5/4-Takten umgehen können. Aber das konnte diese Zeit noch nicht. Wir haben also 4 Takte in D-Dur, 4 Takte in A-Dur. Also das entspricht sich. Und dann kommt die erste große Fuge, wird angedeutet in Unisono. Und das hatten wir ja jetzt in Messias immer wieder, dass die unumstößlichen Wahrheiten der Bibel, wie bei Johann Sebastian Bach, dass die im Unisono ausgedrückt werden. Dass das Unisono 2 Dinge zeigt. Einerseits, dass jemand kompositorisch primitiv ist. Andererseits eben die große rhetorische Wirkung. Das ist die Wahrheit. Das braucht sogar gar keine Harmonie um sich. Habt ihr das verstanden? Ne? Denn Gott, der Herr, regiert allmächtig. Und jetzt kommt zum ersten Mal das Gesamtorchester. Mit Halleluja, Halleluja. Die Unisono-Wahrheit wird jetzt durch die Trompeten und durch die zum ersten Mal auftauchende Pauke unterstrichen. Wir müssen uns überlegen, wo findet das Ganze statt? Das ist im Himmel. Und in Händels Vorstellung, in der Vorstellung der Christen, ist das so, dass um den Thron Gottes, wie immer wir uns nun Gott vorstellen, verschiedene Engelchöre stehen, die in ewiger Anbetung Halleluja, Halleluja, Halleluja singen, die nie müde werden, die verneigen sich dabei. Und ich bin ja kein Freund exzessiver Tonauslegung und ich sehe nicht hinter jedem Dreiklang das liebe Jesuskindchen. Aber ich muss mich ja fragen, was war deren Vorstellungswelt und warum ist Lötter, Bader, Baderdimbam. Ja, da ist diese Neigung natürlich drin. Ne? Engelchören, die verneigen sich dabei. Und da stehen auch Engel, die spielen Trompeten. Also sie bejubeln endlos Gott. Und das ist das Bild, was Händel hatte, das, was er hiermit ausdrückt. Ich nenne ihn ein Stück, was ganz nah dabei ist. Das ist das Sanctus aus der Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Das ist die gleiche Vorstellung. Tadel di, tadel di, tam, tim, tadel da. Und wenn die einen fertig sind, dann kommt aus der anderen Ecke wieder Sanctus, Sanctus. Also die Vorstellung des himmlischen Jerusalem. Und das ist eben auch das, was auf uns so irrsinnig wirkt, auch wenn wir keine Vorstellung vom himmlischen Jerusalem mehr haben. Wichtig ist, das hat noch nie jemand entdeckt, dass das Thema von Denn Gott der Herr regiert allmächtig in einer Fuge von Arcangelo Corelli enthalten ist. Werke ohne Opuszahl, Anhang 15. Und wir kommen hier zu dieser Frage, wie viel hat Händel bei Messias entlehnt und wie viele Entlehnungen sind uns noch durch die Lappen gegangen. Also, soweit wir bisher wissen, ist der Messias schon sehr auf Händels geistigem Mist gewachsen. Bei anderen Sachen hat er sehr viel Telemann quotiert, also man weiß 120 Stellen inzwischen, die er aus Werken von Telemann geklaut hat. Also das ist die einzige Gedankenklau von jemand anderem. Er war ja in Rom, er hatte ja mit Corelli Kontakt, sie sind ja auch aneinander geraten. Ne? Aber ob er das nun mitgenommen hat oder, was man ja bei diesen musikalischen Genies auch immer wissen muss, die konnten sich ja daran erinnern, was sie gehört hatten. Und diese Pa-din-ti-ti-ga-pa-di-da-da und so weiter hat sich dem sofort eingeprägt. Mit dieser Entlehnung, dieser einwandfreien Entlehnung und dieses einwandfreien Diebstahls von Arcangelo Corelli, er erinnert sich, und das ist das Wunderbare am Messias auch, er erinnert sich und gibt uns ein Lebensbild, weil manche Musiken, manche Chöre sind eindeutig deutsches 17. Jahrhundert. Anderes ist jetzt wieder italienisch, aber es ist alles so eingeschmolzen in einem persönlichen Stil, dass man gar nicht sagen kann, das hat er da geklaut, das kommt von da, guck mal da und so weiter. Also diese Camouflagetechniken, die Händel angewendet hat, die sind fast so wasserdicht, dass man also nur mit einer deutschen Gesamtausgabe dahinter kommt, wo hat er was hergenommen. So. Und dann beruhigt es sich wieder, the kingdom of this world, das Königreich der Welt. Jetzt übernimmt das Orchester, da fehlt nämlich anfangs der Chor, fehlen die Chorworte. Ist das Orchester gerade für zwei Viertel alleine. Ob jetzt der Praktiker Händel gedacht hat, ich muss denen mal eine Pause geben, die können hier nicht endlos singen oder irgendetwas. Das muss ihn irgendwie bewogen haben, also dort eine Pause zu machen. Und dann setzen sie zum zweiten Mal ein und jetzt kommt die Melodie. Aber auch hier gibt es wieder etwas Wunderbares dabei. Die Melodie liegt in der ersten Violine und in der ersten Trompete. Und der Chor ist sozusagen Orchester für die Melodie. Also Also, da sind in diesen drei Takten so viele Cross-Relationships drin, die diese Stelle ebenso erhaben machen, die so verwirrend und so gleichmäßig dann auch sind, dass man als Hörer die Erhabenheit spürt. Dann haben wir eine Fuge und jetzt kommt eine große, seitenlange Spannungsgeschichte. Das schraubt sich höher und höher und dann sind wir in D-Dur und es kreist immer nur um D-Dur. Und dann die Einigung, im Grunde genommen sämtliche Chöre, die dort im Himmel sind, Cherubim, Seraphim, diese einigen sich dann darauf, dass sie ab jetzt zusammen singen. Also der König George II. Fühlte sich, als die Musik im hohen Gange war, an die Pracht seiner Krönungsmusiken um 1730 erinnert. Also Händel hatte damals diverse Krönungsanthems über alttestamentliche Texte geschrieben, die eben auch in diesem Prunkstil abgehalten sind. Und da er ja der weltliche Repräsentant des Königs im Himmel, tat er gut daran, wenn der Ruhm des Herrschers da oben besungen wurde, er als Repräsentant dann seine Kleinheit durch Aufstehen kennzeichnet. Das ist ein wunderbarer Akt, wenn man den zum ersten Mal erlebt, dass das ganze Publikum sich erhebt. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, sie würden nach diesem Stück ja sowieso aufstehen, weil ja dann Pause ist. Und zum Schluss sind sie alle da. Also sozusagen, es trägt uns in den Himmel. Es ist Händels Vorstellung, wie es im Himmel sein wird. Man kann die Reichtümer dieses Stückes gar nicht alle beschreiben. Also jedenfalls nicht an einem Tag.